Kollege Derfle. LP-Klein-A, ein selektiver Risikofaktor kardiovaskulärer und vaskulärer Erkrankungen. Gibt es therapeutische Interventionsoptionen? Tut mir leid.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Thema, was uns immer mehr beschäftigt, ist das LP-Klein-A. Und ich danke meinem Vorredner, der schon sehr viel gemacht hat. Ich möchte nur ganz kurz noch ein Bild von diesem LP-Klein-A geben, weil es vermutlich die häufigste Fettstoffwechselstörung ist. Und Sie sehen, dass dieses LP-Klein-A 1963 entdeckt wurde vom Kari Berg, dass aber seither eigentlich wenig hier passiert ist. Wir wissen bis heute nicht, was die physiologische Bedeutung ist. Es wird spekuliert, dass es vielleicht irgendwie in die Blutgerinnung eingreift. Wir haben aber Patienten, die kein nachweisbares LP-Klein-A haben und die dann also keine Gerinnungsstörung haben. Wir wissen aber auch nicht, wie der genaue Metabolismus ist. Wir wissen zwar, dass die Monomere, also die Abbauprodukte des Lipoprotein-Klein-As, über die Niere ausgeschieden werden, dass aber Patienten, die binephrektomiert sind oder die komplett anurisch sind, nicht automatisch ein hohes LP-Klein-A haben müssen, sodass wir also hier noch eine Menge Arbeit vor uns haben. Wenn man sich das LP-Klein-A anschaut, dann sehen Sie, dass es eigentlich eine relativ gute Korrelation gibt. Wenn man aber jetzt die Daten unserer eigenen Apheresestation hernimmt oder des deutschen Lipid-Apherese-Registers, wo wir jetzt weit über 1500 Patienten inkludiert haben, dann sehen wir sehr wohl, dass wir Patienten haben, die 400-500 LP-Klein-A haben und Stoffwechsel, also gefäßgesund sind. Und wir haben Patienten, die knapp 200 oder sogar unter 200 haben und sehr, sehr frühzeitig im Alter von 30, 32 Jahren. Und obwohl ihnen bewusst war, dass es in der Familie große Probleme mit Gefäßerkrankungen gibt, plötzlich als Nichtraucher normalgewichtige Sportler massive Myokardinfarkte entwickeln, sodass also hier die Korrelation etwas anders zu sein scheint und wir müssen sicher weiter suchen oder Konditionen finden, wann und wie dieses LP-Klein-A besonders aggressiv die Atherosklerose vorantreibt. Wenn man an die Therapiebarkeit des LP-Klein-As herangeht, so haben wir natürlich lange Zeit keine Option gehabt. Wir haben die Nikotinsäurederivate eingesetzt, die durchaus 20% LP-Klein-A gesenkt haben. Aber wenn man 400 LP-Klein-A hat und es wird um 20% gesenkt, hat man eben noch immer 320 und der Unterschied ist ein philosophischer wahrscheinlich. Das, was dann aber wirklich gemacht wurde, ist, während die Steinhagen-Tiss und ihre Freunde jahrelang an einem Studienprotokoll gearbeitet haben, hat die Beate Jäger längst schon ihr Studienkollektiv aufgestellt gehabt und das dann auch in Nature publiziert. Und Sie sehen, dass sie nachweisen konnte, dass Patienten, die bereits Major Adverse Cardiovascular Events hatten, wenn sie an die Apherese genommen wurden, im ersten Monat fast gleich viel Rezidivinfarkte entwickelt haben, als Patienten, die nicht an der Apherese waren. Wenn man aber über einen Monat hinaus therapiert hat, hat man gesehen, dass plötzlich bei diesen Patienten die Rate der Myokardinfarkte immer weniger geworden ist, dass diese Patienten stabil geworden ist und das hat sich auch beim Myokardinfarkt zeigen lassen bei den Interventionen, also bei den Stentimplantationen und bei den Bypass-Operationen. Und das war das dann etwas, was dazu geführt hat, dass in Deutschland dann die Studie von der Steinhagen-Tiss abgebrochen wurde, noch ehe sie begonnen hat und es heute als eine gesicherte Indikation gilt. Das ist dann die Nachfolgestudie, die der Lebmann in Circulation publiziert hat und 2017 kommt dann die 5-Jahres-Ergebnisse. Und wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie, wenn wir konsequent therapieren, dann muss so ein Patient schon einen additiven Risikofaktor haben, zum Beispiel, dass er proteinurisch wird, dass er diabetisch wird, dass er einen schweren Hypertonus hat oder bevorzugt ein starker Raucher ist. Dann haben diese Patienten noch die Potenz, dass sie durchaus einmal noch weitere kardiovaskuläre Events entwickeln. Aber der Großteil dieser Patienten bleibt auch nach 5, 6 Jahren völlig stabil und es ist durch die Elimination dieses Risikofaktors alles das meiste geschafft. Das ist eine ganz interessante Publikation, die in London gemacht wurde und Sie sehen, es gibt doch Sham-Control-Studies. Und darum habe ich diese Studie herausgesucht, weil sie 2017 in European Heart publiziert wurde und Sie sehen, man hat hier ein Kollektiv genommen mit sehr hohen LP-Klein-A-Werten, Patienten, die nachgewiesen koronarkrank waren, multipleste Interventionen hinter sich hatten und nicht stabilisierbar waren. Und bei diesem Patienten ist er mir jetzt hergegangen und hat hier einmal eine richtige Apherese durchgeführt und dann im nächsten Schritt im Kontrollkollektiv eine Schembehandlung gemacht. Das heißt, man hat die Venen punktiert, man hat Blut aus den Venen entnommen, hat das aber hinter einem Vorhang an den Adsorptionssäulen vorbei wieder zum Patienten zurückgeführt, hat aber hier ein Cross-Over-Design entwickelt, sodass diese Patienten, die was primär schemtrittig waren, dann auch mit der Apherese behandelt wurden. Und wenn Sie sich das anschauen, das sind drei Patienten, die hier herausgenommen wurden, dann sehen Sie, je heller hier diese Farben sind bei der kardiovaskulären Magnetikresonanz, desto höher und desto besser war die Durchblutung nach einer Apherese. Und wenn man sich das anschaut bei den Schembehandelten Patienten oder der gleiche Patient, wenn er eine Schembehandlung hatte, konnte nichts nachgewiesen werden. Und wenn man sich das hier heranschaut, dann sehen Sie, dass die myokardiale Perfusionsreserve in der Schembehandlung praktisch eher schlechter wird, während es bei diesen Patienten, die an der Apherese sind, innerhalb von 2 Stunden zu einer deutlichen Verbesserung der kardialen Durchblutung kommt, die durchaus 20, 30, 40, 50% ausmacht. Und wir haben so eine ähnliche Studie gemacht, wo wir Coronarsinus-Flow-Messungen durchgeführt haben, über ein Echokardiographie transösophageal durchgeführt und man hat gesehen, dass also hier innerhalb von 2 Stunden plötzlich ganz andere Durchblutungskonditionen geschaffen wurden, was aber auch dann mit der Klinik korreliert, weil einfach solche Patienten, wenn man sich die anschaut, und zwar je höher dieser SAQ-Score ist, desto weniger Angina pectoris Beschwerden haben diese Patienten und Sie sehen, wenn man sie schemtrittet, passiert gar nichts, aber wie? Wenn Sie an der Apherese sind, kommt es innerhalb von 2 Stunden zu einer massiven Abnahme der Angina pectoris Frequenz und diese Situation ist durchaus über 2 Tage nachvollziehbar. Gibt es eine Alternative wieder zum LPKNA, dann ist es so, dass der Sotirios, den ich jetzt in Kopenhagen wieder getroffen habe, diesen Antikörper gegen das ApoA1 entwickelt hat. Und Sie sehen, wenn man diesen Antikörper dem Patienten appliziert, dann kommt es dazu, und Sie sehen, man hat das hier 6-mal gemacht innerhalb von 10 Tagen, dass es zu einer 80-90%igen Reduktion des LPKNAs kommt. Und wenn man schaut, wie lange das anhält, dann sehen Sie, dass das durchaus bis zu 8-9 Monaten diese Absenkrate gegeben ist. Und das waren initial die Daten bei Stoffwechselgesunden, also Patienten, die ein LPKNA von 20-30 hatten. Aber er hat uns jetzt in Kopenhagen die ersten Daten gezeigt von Patienten, die koronarkrank sind und ein LPKNA Wert von 300, 400 und 500 haben und er zeigt, also, dass es auch dort wirkt. Es wird aber noch Jahre dauern, bis wir diese Therapie dann bei unseren Apherese-Patienten einsetzen können. Wenn man die Indikationen zu den Apherese-Stationen anschaut, dann sehen Sie, dass es nicht in allen Ländern schon durchgedrungen ist, dass LPKNA ein atherogenes Lipoprotein ist, aber Sie sehen zum Beispiel die Amerikaner, wenn Sie Patienten haben, die instabil sind mit ihrer Angina pectoris, dann genügt Ihnen ein LPKNA von über 50 Milligramm pro Deziliter. In Italien ist es 60, in Deutschland ist es auch 60. Und wir haben uns dann einmal die Mühe gemacht und haben in Österreich einmal realistische Guidelines publiziert. Und Sie sehen natürlich, dass in der Primärprävention die homozygote und die schwere heterozygote Form hier akzeptiert ist als Apherese-Indikation, dass wir aber, wenn wir an das LPKNA gehen, noch sehr, sehr benign sind, uns aber zunehmend doch daran orientieren, wenn wir Patienten haben, die eine schwere koronare Herzerkrankung haben, ohne additive Risikofaktoren, dann sind wir natürlich bereit, wesentlich früher Apherese-Behandlungen durchzuführen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus